schon mal so in Akustik und einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt auch nochmal laut. Bist du glücklich? Das ist so, das sind drei Worte und trotzdem sind die ganz, ganz bedeutungsschwanger, denn ich weiß nicht, wie aufmerksam du das verfolgst. Diese drei Worte sind Teil der Kern-DNA, worum es in der Welt geht. Du kannst gar nicht leben, in irgendeiner Weise mit der Gesellschaft verbunden sein, auf irgendeine Art und Weise, ohne dass dir in irgendeiner Weise diese Frage entgegengeworfen wird. Ist ganz gleich, ob du dir die Werbung anschaust, in der es nicht mehr darum geht, dir Sachen zu verkaufen, die in irgendeiner Weise praktisch für dich sind. Es geht tatsächlich mittlerweile in der Werbung ganz klar, ganz gleich, ob es Klamotten sind oder ob es ein guter Duft ist oder ob es eine Zahnbürste ist, immer wieder darum, dass du damit glücklich werden kannst. Der Markt für Selbsthilfebücher explodiert und innerhalb kürzester Zeit ist die Zahl der professionellen Coaches mehr aufs Doppelte angestiegen in den letzten Jahren, weil jeder auf der Suche ist nach der Antwort, wie man zum Glück kommt. Und selbst Unternehmen realisieren das. Ich weiß nicht, wie es in deiner Firma ist, in der du tätig bist, aber immer mehr und mehr Firmen, selbst hier in Deutschland, realisieren, dass ein glücklicher Mitarbeiter ein produktiver Arbeiter ist und stellen Happiness Manager ein. Kein Blödsinn. Ich weiß nicht, ob du es aus deiner Firma kennst. Ich kenne das aus Firmen. Da gibt es Happiness-Mitarbeiter oder Manager, deren Job es ist, zu gucken, wie sie dich glücklicher machen können bei dem, was du ohnehin machst, nur weil sie wissen, dass sie dir dann mehr auch abverlangen dürfen. Glück ist richtig elementar. Innerhalb der letzten 25 Jahre sind tatsächlich mehrere Berichte, die jährlich rauskommen, ins Leben gerufen worden, so wie zum Beispiel der World Happiness Report, der aus über 150 Ländern eine Statistik erstellt, jedes Jahr aufs Neue, und guckt in messbaren Werten, wie glücklich die Menschen in den einzelnen Ländern sind. Und ich könnte diese Liste noch ewig weiter spinnen. Es gibt so viel Methodik, wie über glücklich sein nachgedacht wird, wie glücklich sein instrumentalisiert wird, um den Menschen zu manipulieren, weil das etwas ist, was im tiefsten des Menschen verankert ist, glücklich sein zu wollen. Also erstmal, glücklich sein zu wollen ist nichts Verwerfliches, ist das ist urnatürlich für den Menschen, eine Sehnsucht zu haben, glücklich zu sein. Und trotzdem wird es instrumentalisiert. Und gleichzeitig erleben wir doch, dass, also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kenne sehr viele Menschen, die definitiv nicht glücklich sind. Und wenn wir genau in die eben genannten Berichte reingucken, dann ist das auch wenig überraschend, denn wir Deutschen sind exzellent da drin, nicht glücklich zu sein. Dabei sind wir rein objektiv betrachtet ja sehr, sehr gut situiert. Egal, ob wir es ins Sozialwesen gucken, egal, ob wir in den generellen Reichtum gucken, ganz gleich, in welchem Bereich wir gucken. Deutschland steht in der Regel irgendwo in den Top 10 weltweit, was Wohlstand angeht, was Gesundheit angeht und. Uns geht es objektiv gesehen gut und trotzdem, egal welchen Bericht du dir anguckst, sind wir im unteren Drittel, wenn nicht sogar im unteren Viertel der Zufriedenheit. 2/3 der Deutschen geben an, nicht explizit glücklich zu sein und 11% geben wirklich explizit an, unglücklich zu sein. Wir sind ganz schön miserabel. Das Spannende ist ja eben die Frage, wer daran schuld ist. Müssen wir uns die Schuld geben, weil immerhin wissen wir ja, dass es ums objektiv gut gehen müsste. Ist vielleicht dieses Streben danach, ist diese Maxime, dass wir glücklich sein sollten, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein, letztendlich schuld daran, dass wir eben nicht glücklich sind? Irgendwie so als Druck, der auf unserem Leben liegt? Genau damit will ich mich mit euch heute beschäftigen. Und ich habe 3 Fragen mitgebracht, die wir uns zusammen angucken wollen. Die erste Frage ist ganz grundsätzlich, was eigentlich Glück ist. Die zweite Frage ist, warum unser Glück konstant an Grenzen stößt. Und die 4. Frage ist, was Gottes Perspektive von Glück ist. Das wollen wir uns anschauen. Als erstes möchte ich gerne beten und ich lade dich ein, mit mir nochmal aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir bei dir Antworten finden. Ganz gleich, was für Fragen wir haben, wenn wir in diese jetzige Predigtserie gucken, wo es darum geht, dass es Floskeln gibt, die sich durch und durchziehen, durch unser Leben, durch unsere Gemeinschaft, durch jegliche Interaktion. Es ist gut zu wissen, dass wir bei dir Antwort finden können. Sachen, die noch so logisch erscheinen, können unter einem anderen Licht ganz irrational erscheinen. Und ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir da reingucken dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du uns heute Morgen offen sein lässt, wachsam sein lässt, von dir zu lernen, wo und wie wir an echtes Glück kommen. Amen. Es gibt eine Sache, die mir diese Predigt sehr, sehr leicht gemacht hat tatsächlich, und zwar, dass die aktuellen Erkenntnisse der Psychologie in die gleiche Richtung laufen, wie das, was die Bibel uns schon seit Jahrtausenden lehrt. Um überhaupt wirklich, wirklich glücklich zu werden, ist es nämlich elementar wichtig, ganz gleich, ob du auf die Bibel guckst oder auf die psychologischen Erkenntnisse, zu realisieren, dass es sich bei Glück nicht um ein Gefühl handelt. Das ist ganz wichtig und das ist auch der grundsätzliche Grund, der immer wieder genannt wird, warum Menschen immer wieder unglücklich sind, weil sie sich nach einem Gefühl sehnen. Wir Menschen denken, dass Glück irgendwo dieses Gefühl, diese warme Welle ist, die den ganzen Körper durchfließt und die einfach konstant dafür sorgt, dass es uns wohlig und gut geht. Das Problem dabei ist aber, dass Gefühle außerordentlich fragil sind. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du mal einen Urlaub an der Ostsee gemacht. War ein richtig schöner Urlaub. Die Sonne hat geschienen, das Wasser war genau richtig temperiert, alles war super. Du kommst nach Hause, kommst zurück zur Arbeit, bist super gut gelaunt, bis du hörst, dass dein Kollege auf Mauritien war oder sonst wo war und einen noch schöneren Urlaub hatte als du. Und du denkst schon, das hätte ich auch haben können. Oder du hast vielleicht was gekauft, sei es irgendwas Technisches, bei Technischem ist es ganz, ganz gravierend, oder vielleicht ein Kleidungsstück. Und kurz nachdem du es dir gekauft hast, kommt das nächste Modell raus, die nächste Designreihe. Und plötzlich ist das, was du dir ganz neu gekauft hast, auf das du vielleicht sogar lange hingespart hast, nur noch die alte Ware. Ist plötzlich günstiger angeboten, ist plötzlich nicht mehr so viel wert, wie es doch noch vor ein paar Wochen für dich war. Und du warst so stolz. Und plötzlich ist diese Frustsituation da, dass das, was dich kurz glücklich gemacht hat, plötzlich nicht mehr glücklich macht. Der Soziologe und Glücksforscher Arthur Brooks, der drückt das wie folgt aus. Glück ist kein Gefühl. Das Glücksgefühl ist wie der Duft des Abendessens. Er ist der Beweis dafür, dass es Glück gibt. Genauso wie das Abendessen, der Duft des Abendessens, der Beweis dafür ist, dass es das Abendessen gibt. Fand ich ziemlich gut. Er hat über 20 Jahre geforscht schon an dem Thema Glück und unterrichtet wirklich an großen Unis, unter anderem an der Harvard Business School, ist mordsbegehrt. Und er hat innerhalb dieser fast 20 Jahre Glück auf 3 Komponenten reduziert. Das erste ist Freude. Gemeint ist damit nicht einfach nur mal eben sich zu freuen, nicht mal eben einen guten Moment gehabt zu haben. Es geht darum, Erfahrung zu haben mit anderen Menschen, die zur Erinnerung werden, an die man immer wieder gerne denkt. Das nächste ist, zufrieden zu sein. Eine tiefe Zufriedenheit, egal ob du so viel verdienst oder ob du so viel verdienst, egal was du machst, eine tiefe Zufriedenheit zu haben mit dem, was du tust, mit dem, was du erreichst und zu wissen, das, was ich tue, gefällt mir, ich mache es gerne, wie gesagt, ganz gleich, was unten bei rumkommt, ich habe Freude daran, das zu tun, was ich tue. Und das Dritte ist für ihn ein Sinn. Hast du das Gefühl, dass dein Leben, wenn du morgens aufwachst, wenn du dich fertig machst für deinen Tag, hast du das Gefühl, dass das, was du tust, Sinn ergibt? Hast du das Gefühl, dass dein Leben am Ende etwas bedeutet hat? Das sind die drei Sachen, die er sagt. Und jetzt überrascht es euch hoffentlich nicht, dass genau diese drei Sachen sich auch in der Bibel finden. Die Bibel geht aber noch viel weiter als das. Denn die Bibel beschreibt Glück nicht nur als Komponente, als verschiedene Komponenten, die zusammengemischt wird. Die Bibel gründet das Glück auf die Hoffnung der Gegenwart Gottes. Psalm 16 drückt es wie folgend aus. Lasst uns da einmal reingucken. Vers 11, da lesen wir: Du, Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ungetrübtes Glück. Nach dem Psalmist ist ungetrübtes Glück diese Gewissheit, diese tiefe Gewissheit, bei Gott geborgen zu sein. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennt. Ich kann das ziemlich gut, ich kann das richtig gut nachvollziehen, wenn es so am Tag diese Momente gibt, wo meine kleine dreijährige Zoe mir auf den Schoß springt und diesen Moment hat, alles wird bei ihr leicht, alles wird ruhig, alles wird für einen Moment anders bei ihr. Sie lässt sich richtig fallen. Ich weiß, dass es daran liegt, dass sie in diesem Moment genau das fühlt, was sie ohnehin weiß. Sie weiß, sie ist bei mir geborgen. Sie weiß, sie darf sich bei mir beschützt fühlen. Und das sind diese Momente, da tankt sie das auf. Und sie kann einmal kurz so richtig alles loslassen. Es hält nicht lange. Sie springt ganz schnell von meinem Schoß. Sie macht ganz schnell was anderes. Aber das sind diese Momente, in denen ich das verstehen kann, was der Psalmist hier meint. Dieser Moment, dieses Begreifen des tiefen Geborgenseins in Gott. Weißt du, dass du dich bei Gott genauso geborgen fühlen darfst, wie meine kleine dreijährige Zoe sich bei mir geborgen fühlen darf? Das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen. Doch jetzt gibt es leider etwas, sonst wäre die Predigt ja schon zu Ende und wir können alle nach Hause gehen. Es gibt etwas, was dieser Begegnung, dieser Geborgenheit in die Quere kam. Und das ist bis heute der Grund, warum wir Schwierigkeiten haben, glücklich zu sein. Es gibt einfach einen Grund, es gibt etwas, wo unser Glück an Grenzen stößt. Direkt in den ersten Kapiteln der Bibel lesen wir das, dass Gott die Welt erschaffen hat, er hat den Menschen erschaffen, er erschafft einen Garten, er führt den Menschen da rein. Und der Mensch soll in diesem vollkommenen Garten der Verwalter sein, darf sich um alles kümmern, aber es ist auch eben irgendwie alles für ihn da. Und Gott gibt ihm vollkommene Freiheit bis auf eine Sache. Eine Sache darf er nicht. Er darf nicht von einem bestimmten Baum essen. Alles andere darf er. Er lebt in vollkommener Freiheit, in vollkommener Genügsamkeit. Er lebt in einem Zustand, den wir heute nicht mal im Entferntesten begreifen können. Ein Zustand frei von Schuld, ein Zustand frei von Krankheit, von Scham, ein perfekter Zustand. Doch es kommt so, wie es kommt. Der Mensch revoltiert gegen Gott. Er tut die eine Sache, die ihm verboten wurde, weil ihm der Teufel vorschreibt, dass es doch noch viel größer wäre, sich selbst genug zu sein. Weil er ihm sagt, wenn du diese eine Sache machst, die Gott behauptet, dass du sie nicht darfst, dann wirst du erkennen, wie großartig diese Welt ist. Du wirst das Nonplusultra sein. Und der Mensch, der greift das auf, er frisst von der Frucht und letztlich passiert das, oder das ist das, was wir letztlich heute als Sündenfall bezeichnen. Es kommt ein Riss in diese Beziehung zwischen Gott und Mensch rein. Und der Mensch, der muss plötzlich diesen Garten verlassen. Da, wo eben noch vollkommene Ruhe war, dort, wo noch vollkommene Genügsamkeit war, wird plötzlich das Leben sehr, sehr mühsam. Und so lesen wir Gottes Worte an den Menschen, kurz bevor er rausgeworfen wird, in 1. Mose 3, die Verse 16 bis 19. Und zur Frau sagte er: Ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen und wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehen. Aber er wird über dich herrschen. Ich war dieses Jahr erst wieder bei einer Geburt dabei. Zumindest den Part kann ich bestätigen, es schien ziemlich schmerzhaft gewesen zu sein. Lesen wir weiter. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten habe. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein, trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Kommt das uns bekannt vor? Also zumindest, wenn ich sie übersehen kann und einigermaßen informiert bin. Ich glaube, keiner arbeitet hier aktiv auf dem Feld und trotzdem kann es jeder von uns verstehen, was es bedeutet, mit Mühe sein Geld zu verdienen. Ich glaube, jeder hier, zumindest ich, vielleicht seid ihr viel besser als ich, aber ich gehe jetzt einfach mal ganz, ganz drastisch davon aus, dass jeder von uns es kennt, was es bedeutet, dass das Leben einige linke Haken bereithält für uns und manchmal so richtig anstrengend sein kann. Hier schleicht sich aber ein gewaltiger Denkfehler rein. Denn jetzt könnten wir auf diese Geschichte gucken und sagen, oh meine Güte, sein Leben ist ganz schön anstrengend geworden. Unser Leben ist infolgedessen auch anstrengend geworden. Wir müssen arbeiten, wir müssen schuften, wir müssen mit Leid auskommen. Und dabei übersehen wir das Eigentliche, die große Tragödie dessen. Die große Tragödie ist nämlich diese Trennung von Gott. Da, wo vorhin es ganz normal war, dass wir in Gemeinschaft mit Gott standen, war dies plötzlich nicht mehr möglich. Das ist der Grund, warum das Glück weg war. Das andere ist Nebensache. Die Tragödie war diese Trennung von Gott. Doch die Bibel malt die Folgen noch schlimmer. Denn jetzt könnten wir sagen, okay, das ist so ein bisschen wie, wenn die Sonne plötzlich hinter der Wolken ist, es ist ein bisschen kühler geworden, ist nicht mehr so angenehm, aber man kann sich ja noch warm und muckelig machen. Zum Glück gibt es ja Heizung oder sonst was. Diese Trennung betrifft nicht nur unser Glück hier auf Erden. Diese Trennung bedeutet auch, dass der Weg zurück in diese Beziehung unterbrochen ist. Und wenn du nicht verstehst, was das heißt, wenn du es ganz klar hören willst, wir sprechen hiervon, dass durch diese Trennung der Tor zur Hölle sehr weit offen steht und es eigentlich keinen Weg mehr gibt, zurück in die Beziehung zu Gott zu kommen oder das, was wir heute als Himmel bezeichnen. Das ist die Konsequenz von dem, was wir erleben, was wir gelesen haben. Und dass wir heute glücklich bzw. unglücklich sind, das hat genau damit zu tun, dass das schon Vorausläufer von dem sind, was wir in aller Ewigkeit zu erwarten hätten, wenn diese Trennung aufrecht bleiben würde. In Römer 6, Vers 23, da sagt es Paulus wie folgt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und egal, wie gut wir denken von uns, egal, wie gut wir zu sein scheinen, wir haben die Sünde auf unserem Leben dadurch, dass diese Trennung vor vielen, vielen Jahrtausenden passiert ist. Dadurch, dass es ein Grundzustand von Trennung zwischen Gott und uns. Die Psychologie nennt das, in dem wir uns umherplagen, das Hedoismusparadoxon. Und zwar ist das dieser Zustand, dass wir versuchen, glücklich zu werden. Und je mehr wir es versuchen, desto unglücklicher werden wir aber in Konsequenz. Das Problem ist, dass wir dem nicht entgegenjagen können und sagen, das und das und das muss ich tun und dann und dann und dann werde ich glücklich sein. Das funktioniert nicht. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du selbst irgendeine Situation in deinem Kopf, wo du irgendeiner Sache hinterhergejagt bist. Du hast versucht, eine Position zu erreichen, du hast versucht, eine Sache zu kaufen, du hast versucht, irgendeine Form von Sinn zu finden und dann hast du es vermeintlich erreicht. Du hast diese Position erreicht, du hast diese Sache gekauft, die du kaufen wolltest oder, nur um zu realisieren, dass du dadurch kein Deut glücklicher geworden bist. Es gab kurz so eine kurze Anschwellung von, ach, das ist toll, bis ja, du dann realisiert hast, irgendwie glücklich bin ich jetzt trotzdem nicht. Anders gesagt, hast du dich mal gefragt, warum ausgerechnet die Leute, die richtig viel Geld haben, dem entgegenjagen oder hinterherjagen, noch mehr Geld zu haben? Eben weil es irgendwo noch ein Ziel geben muss, was man doch erreichen muss. Und dann hat man es geschafft. Gut, wenn so viele Nullen auf dem Konto nicht da sind, vielleicht müssen 2 Nullen mehr noch auf das Konto, damit endlich dieser Punkt von Glück erreicht ist. Und es ist schon fast eine Karikatur, wie häufig reiche Leute irgendwann zu einer Erkenntnis kommen, zu sagen, egal wie viel Geld es wird, es macht mich nicht glücklich. Das Gute ist, dass Gott uns nicht in dieser Hoffnungslosigkeit zurückgelassen hat. Im gleichen Atemzug, in dem Gott dem Menschen die neuen Lebensumstände nennt, gibt er ihm einen ersten Hoffnungsschimmer. Dieser Hoffnungsschimmer ist Jesus Christus. Und Gott sagt den Menschen oder zeigt den Menschen schon ganz am Anfang auf, dass es etwas geben wird, dass es jemanden geben wird, der eine Veränderung reinbringt. Und über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende bringt er immer mehr Prophetien ins Spiel. Und die Menschen realisieren, da wird jemand kommen, der den Status quo durchbrechen wird. Der diese ursprüngliche Beziehung, die wir mal hatten, wiederherstellen wird. Und damit lade ich euch herzlich ein, mit mir jetzt anzugucken, was eigentlich Gottes Perspektive von Glück ist. Wir lesen in Römer 6, Vers 23, eben war schon der ganze Vers eingeblendet, jetzt kommt wirklich der ganze Vers, denn da lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Es bleibt nicht dabei. Es ist nicht einfach, dass Gott gesagt hat, ihr habt einmal missgebaut und jetzt ist es so. Pech. Nach allem, was wir uns heute angeschaut haben, nach den Erklärungen, wo unser miserables Leben, unser zum Scheitern verurteiltes Jagen nach Glück drin fußt, nach all dem macht Gott Folgendes klar. Wahres Glück ist nichts, was man sich erarbeiten kann. Wahres Glück ist ein Geschenk. Das fühlt sich falsch an, oder? Fühlt sich das nicht komplett zuwider dem, wie wir gepolt sind, an? Wir müssen uns doch selbst das erarbeiten, was wir erreichen wollen. Wir müssen uns doch selbst das zurechtlegen, dass wir glücklich werden können. Das Gute ist, Gottes Glück, und damit meine ich das wahre Glück, ist kein Produkt unserer Leistung. Was aber auch bedeutet, dass es uns nicht fernbleiben kann, weil wir nicht gut genug sind. Es kann uns nicht fernbleiben, weil wir nicht eifrig genug sind. Das wahre Glück ist ein Geschenk Gottes. Und das, was Jesus getan hat, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er als Mensch unter uns gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist, dass er den Tod damit besiegt hat. Das ist das Geschenk, was uns gegeben ist, damit wir zurückkommen können in die Beziehung Gottes. Die Welt, die sagt uns, dass es wichtig ist, dass es das größte Ziel sei, dass wir dem Glück hinterherjagen. Die Welt lehrt uns an allen Stellen, wie wichtig es ist, dass wir einen Plan haben, wie wir zum Glück kommen. Die Bibel lehrt uns, dass das Glück eine Nebensächlichkeit ist, die sich automatisch erschließt, wenn wir zurück zu Gott kommen. Wenn wir so drüber nachdenken, beschämt das doch schon fast ein bisschen, wie sehr man sich anstrengen kann, um glücklich zu werden, oder? Das ist schon fast so gut, um wahr zu sein. Lasst uns abschließend noch einen Blick darauf werfen, was Jesus, der das alles für uns getan hat, was er sagt. Wir gucken in Johannes 15, Vers 11. Da sagt Jesus Folgendes. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und jetzt kommt es. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Was können wir uns mehr wünschen als das? Was können wir uns mehr wünschen? Ich habe gestern erst wieder einen Artikel gelesen über die 2000er-Wende und die ersten Tastenhandys. Das war ein Bericht von 99, wo die ersten Tastenhandys mehr konnten als nur zu telefonieren. Das konnte dann auch schon SMS geschrieben werden. Manche konnten schon irgendwie so absurde Sachen wie, haltet euch fest, Taschenrechner. Und da wurde schon darüber gesprochen, wo das hinführt, wenn du ein Produkt hast, was viele Sachen auf einmal erfüllt. Wie naiv dieses Denken war. Und hier sprechen wir über was wirklich Grandioses. Hier sprechen wir über etwas, was uns nicht nur ewige Ruhe bringt, was uns nicht nur Wiederherstellung in die Beziehung mit Gott gibt, sondern was uns zurückführt in einen Zustand der richtigen, der tiefgehenden, der ausfüllenden Freude. Die gleiche Freude, von der Jesus sagt, dass er sie verspürt. Das ist also ein besseres Produkt, kannst du nicht verkaufen. Und jetzt kommst du noch besser, es ist kostenlos, du musst es nur annehmen, es ist ein Geschenk, du musst es nicht erarbeiten, du musst es nicht erschuften, es ist dir geschenkt. Glück ist nach Gottes Perspektive, sich angenommen fühlen zu dürfen. Wie gesagt, so wie ich es bei meiner kleinen Tochter immer wieder erlebe, dass sie sich Ruhe darin sucht, zu wissen, dass ihr Papa für sie da ist. Es ist außerdem das Geschenk der Vergebung, zu wissen, ich mache auch Fehler, ja, aber das ist ein Gott, der ist gnädig mit mir. Und er hat mich so sehr geliebt, um es in den Worten der Bibel zu sagen, dass er seinen Sohn gesandt hat. Wow. Und es ist die Hoffnung über den Tod und über alles, was diese Erde betrifft, über jeden Konflikt, über jede Streitigkeit hinaus. Aber was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Es kann sein, dass du jetzt zuhörst und du ertappst dich dabei, wenn du darüber nachdenkst, dass du vielleicht irgendwo gerade schon wieder einen Plan im Hintergrund hast, wo du sagst, ja, den Job muss ich noch schaffen. Ja, das muss ich noch erreichen. Das muss noch Punkt, Punkt, Punkt. Und dann werde ich glücklich sein. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, zurückzukommen zu dem, was Jesus für uns gemacht hat. Wie kommen wir dahin? Ein ganz großer Punkt und ganz, ganz leichter Punkt auch noch ist Dankbarkeit. Die Bibel spricht tatsächlich davon, dass wir in allen Dingen Gott dankbar sein sollen. Und ich bin ganz ehrlich, das ist eine Übung, die ich mir immer wieder und immer wieder selbst vorschreibe. Gott, danke dafür, dass ich hier leben darf. Danke dafür, dass ich Freiheit erleben darf. Gott, danke dafür, dass ich eine Zahnbürste besitze. Gott, ich bin mir dessen bewusst, dass weit mehr als 80% der Weltbevölkerung keine Zahnbürste haben. Danke dafür, dass ich so gesegnet bin. Danke dafür, dass ich ein Bett habe. Danke dafür, dass ich eine wundervolle Familie habe. Danke, 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 danke. In dem Moment, wo wir anfangen, Gott Danke zu sagen, wird es das, was belastend ist, das, was uns abhält, glücklich zu sein, immer mehr an Gewicht verlieren. Und wirst merken, wie eine tiefe Ruhe, wie ein tiefer Frieden reinkommt. Lass dich nicht lumpen. Danke. Wenn es dir selbst schwerfällt, dann nimm die Leute zur Hand, die sagen, erinnere mich täglich dran, schick mir eine Nachricht, dass ich einmal zumindest ein Dankgebet schicke. Ich krieg's gerade noch nicht hin. Es kann aber auch sein, dass du zuhörst und dein Problem liegt wirklich daran, dass du sagst, ich habe Gott noch nie dieses Vertrauen geschenkt. Ich habe Jesus noch nie entgegengebracht, dass ich nämlich auf ihn verlassen darf, dann lade ich dich ein, diesen Tag nicht vorbeigehen zu lassen, ohne es auszuprobieren. Geh ins Gespräch mit Jesus. Es muss kein hochtrabendes Wort sein, was du aussprichst. Es reicht zu sagen, Jesus, ich habe gehört, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich habe gehört, was du damit freigesetzt hast. Und ich möchte das erleben. Ich möchte Freiheit erleben. Ich möchte Glück erleben. Wenn du ein Gespräch haben willst, ich bin gleich noch hier im Saal, dann können wir darüber sprechen. Wenn du in deinem Standort bist, dann wird es dort Leute geben, mit denen du dich sehr gern unterhalten kannst, die sich freuen, dir Fragen zu beantworten und mit dir zu beten. Denn es ist wichtig, dass wir das nicht länger vor uns hinschieben. Das Glück, was Gott uns zu geben hat, das ist so viel besser als alles, was diese Welt uns diktiert, was gut sein könnte. Bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Bist du bereit, Gottes Freude persönlich zu erleben? Noch einmal, wahres Glück ist kein Ziel, das wir erreichen. Es ist ein Geschenk, was wir von Gott empfangen. Soweit.